Ja, wir starten in ein Thema, was so ein bisschen konfliktträchtig klingt. Gerade so, ja, wenn man so die politischen Debatten mitverfolgt und dann reden wir über nationale Identitäten. Ich habe das in der Mehrzahl genannt, weil es ja auch sehr viele davon gibt, auch sehr viele Vorstellungen davon, was eine nationale Identität ist und wie passt es mit dem Reich Gottes zusammen. Das ist so ein bisschen das Thema jetzt heute und in den nächsten 2 Wochen. Und es ist deshalb ein bisschen konfliktträchtig, weil die Gesellschaft polarisiert ist und weil wir seit Jahren, also vielleicht, ich sag mal, seit 10 Jahren noch mal intensiver merken, dass viele Länder auf der Welt eine nationalistische, also ich sag mal, so einen nationalistischen Drive kriegen. So, da kommt immer mal was dazu. Diese Woche Brasilien, vor einigen Jahren mit dem arabischen Frühling ging das schon so ein bisschen los, dass die Völker sich eigentlich besinnen auf ihre Nationalität, dafür auch kämpfen und da mitunter auch sehr leidenschaftlich rangehen. Und interessanterweise trifft man auch unter Christen das gesamte politische Spektrum. Also alles, was man sich da vorstellen kann, von ganz rechts bis ganz links kann man in Gemeinden treffen. Manchmal verdrängen auch so politische Debatten eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Reich Gottes. Das ist dann besonders traurig, also wenn das in Gemeinden passiert und man sich da auf politische Themen einschießt, aber völlig aus dem Blick verliert, was das Reich Gottes ist. Was es auch bedeutet, Teil des Reiches Gottes zu sein. Und das ist so ein bisschen die Frage jetzt bei dieser Themenreihe. Wie passt es zusammen? Gibt es da irgendeinen Link zwischen diesen beiden Sachen? Zwischen unserer Staatsbürgerschaft, die einfach so ganz natürlich hier in so einem Land stattfindet, und unserer Staatsbürgerschaft im Himmel, also wie die Bibel das auch sagt an einer Stelle. Wie gehört das zusammen? Als ich als Teenie vor 15 Jahren oder so mich mit den Ansichten der extrem Rechten und der extrem Linken auseinandergesetzt habe, da hätte ich nicht gedacht, wie schnell das gehen kann, dass auch in Gemeinden, in christlichen Gemeinden, das ganze Spektrum an Meinungen und Vorstellungen da ist und es scheinbar vielen gar nicht so schwer fällt, das zu verdauen. Und das auch ja, auszuhalten, stehen zu lassen und man mitunter auch für die ganze Bandbreite an politischen Meinungen auch Bibeltexte findet, die man dann hernimmt und für sich so ein Stück weit auch rechtfertigt, diese Meinung zu haben oder diese Herzensausrichtung auch zu haben. Ja, es ist ja mehr als einfach eine Meinung an vielen Stellen, sondern wenn wir so die ganze politische Debatte verfolgen im Land, dann ist es wirklich eine Sache des Herzens für viele. Wo für viele scheinbar ganz viel dranhängt. Also das ist eine sehr emotionale Geschichte und ich hoffe, dass wir ein bisschen unemotional daran gehen können an das Thema, weil es ist wichtig, an der Stelle so ein bisschen runterzukommen und einfach mal zu schauen, was sagt die Bibel, was ist das Reich Gottes in dieser Welt? Wie sieht das praktisch aus? Die Frage ist also, was hat die Botschaft vom Reich Gottes uns in dieser Situation zu sagen? Heute in unserer Zeit, heute bei den ganzen Debatten, die man hat und bei dem ganzen Meinungsspektrum, was man hat innerhalb der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde. Ich meine, wir alle wurden mit einer bestimmten nationalen Herkunft gesegnet oder auch nicht, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Wir sind als Bürger eines bestimmten Landes auf diese Welt gekommen. Wir haben alle einen ethnischen Hintergrund, einen bestimmten, und der unterscheidet sich bei allen Menschen in irgendeiner Form. Und wir können da nichts dafür, wann und wo wir geboren wurden, und unsere Eltern und Vorfahren können da genauso wenig was dafür, wann und wo sie auf die Welt gekommen sind, als Teil welches Volkes, als Teil welcher Kultur oder welcher Ethnie. Es gibt zurzeit 195 Staaten auf der Welt, 1300 ethnische Gruppen und Völker, also 1300 verschiedene Völker, die man so zählt auf der Welt, 6.500 Sprachen. Sprache ist ja auch immer was ein sehr entscheidendes Kriterium ist für eine nationale Identität, wo man sich zugehörig fühlt. 6.500 Sprachen. Und es gibt zurzeit 385 Konflikte zwischen Völkern oder Volksgruppen auf der Welt. Und davon sind 221 sind gewaltsame Konflikte, also wo es richtig kracht. Und davon wiederum sind zurzeit 18 richtig handfeste Kriege auf der Welt von der höchsten Intensitätskategorie. Also es gibt so Institute, die untersuchen das. Und man merkt, wie es brodelt und wie wir in einer Zeit leben, wie eigentlich zu allen Zeiten der Weltgeschichte, wo sich Völker, ethnische Gruppen gegenseitig bekämpfen und bekriegen. Und die Frage der nationalen Identität eine Frage ist, die scheinbar über allem steht. Also die alles regiert und dominiert und wo schon die Frage ist, was hat das Reich Gottes, also die Botschaft vom Reich Gottes, was hat es uns zu sagen in unserer Zeit? Es ist dringend angesagt, diese Frage zu stellen, für uns alle, ganz einfach auch, weil ich das Empfinden habe, wenn ich Bibel lese, dass das ein sehr wichtiges Thema auch in der Bibel ist, der ganze Umgang damit. Wer sind wir? Was ist unsere Identität als Christen? Wo gehören wir dazu und für was lohnt es sich, wirklich leidenschaftlich zu sein und auch leidenschaftlich zu kämpfen? Und auch, was unterscheidet die Lehre vom Reich Gottes von allen anderen Ideologien und Systemen, politischen Systemen, die wir jetzt auf der Welt gerade haben? Also diese Frage, glaube ich, die können wir nur klären, wenn wir so ein bisschen so einen Gesamtüberblick uns verschaffen über die Bibel, über das, was die Bibel zu dem Thema sagt, über das, wie die Bibel auch die Entstehung der Völker beschreibt und auch die Entwicklung bis zum Ende, bis Gottes neue Welt anbricht. Und da merkt man, wie so ein roter Faden sich durchzieht und wie die Bibel da eigentlich ein relativ klares Bild entwickelt, was die Geschichte der Völker angeht, wie ich finde. Wir finden sehr viel dazu in der Bibel, zum Teil auch sehr klare und systematische Erklärungen. Und ich will euch mal mitnehmen auf die Reise durch die Bibel, so wie ich das verstehe. Wenn ich es lese, wenn ihr es anders versteht, dann helft mir. Aber wir wollen einfach mal schauen, was wir da so finden. Um das Ganze zu vereinfachen, so die Geschichte der Völker durch die Bibel hindurch, habe ich das mal an 5 Orten festgemacht, auf die ich heute Abend eingehen will. Das ist zum einen der Garten Eden, dann Babel, also Babylon, Golgatha, wo Jesus gestorben ist, Jerusalem, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde und dann das neue Jerusalem, also Gottes neue Welt. Und das sind, finde ich, entscheidende Punkte, wo wichtige Dinge passiert sind, die man als Christ bedenken sollte, wenn wir uns mit dem ganzen Thema der Nation auch auseinandersetzen. Das ist hier, ich habe das wie eine Mathegleichung geschrieben, die kann man nicht verstehen, wenn ich es euch nicht erkläre und ich erkläre es euch nachher, warum ich das so in der Weise hier dargestellt habe. Also wir starten mit dem absoluten Ursprung der Urgeschichte, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Ich glaube, dass da ganz viel Wesentliches drin liegt, was Gott eigentlich will, was Gott eigentlich auf dem Herzen hat und wie Gott wirklich tickt, wenn er diese Welt macht. An der Art, wie Gott alles geschaffen hat, da kann man entscheidende Dinge ablesen, wo Gott mit der ganzen Schöpfung hin will, was seine Agenda ist, was seine Vorstellungen sind. Ein wesentlicher Unterschied zur Evolutionstheorie ist ja der, dass bei der Evolution allmählich alles immer besser, immer größer und immer vielfältiger wird im Laufe der Zeit. Bei der Schöpfungsgeschichte, wie die Bibel das beschreibt, da ist es so, dass am Anfang alles perfekt ist, alles gut ist, alles vollkommen ist und dann wird es erstmal schlechter und mittelmäßiger. Und das ist so die Phase, in der wir gerade leben, wo die Dinge erstmal nicht so gut gerade sind. Deshalb muss man das als Christ erstmal zurechtrücken im Kopf, also in unserer Weltsicht, das, was wir jetzt gerade auf dieser Welt vorfinden, auch was das Thema Nationen und Völker betrifft, ist nicht Gottes ursprüngliches Konzept von dieser Welt. Das ist nicht das, was er von Anfang an sich überlegt hat, als er die Welt geschaffen hat, sondern es ist eine mittelmäßige Notlösung, die wir gerade vorfinden. Und diese jetzige Welt mit all ihren Systemen, politischen Systemen, Staaten und allem, was wir so kennen, das entspricht nicht seinem ursprünglichen Plan und dazu hat Gott niemals gesagt, siehe, das ist sehr gut. Das hat er gesagt ganz am Anfang, als er die Welt geschaffen hat. Im Moment ist die Phase, wo er das gut aushält, wie es ist, aber er hat einen Plan, der über das hinausgeht, was wir jetzt gerade hier vorfinden. Das erstickt schon mal vielleicht so manches Gedankengut über unsere Nationen im Keim. Wenn wir uns das erstmal klar machen, das, was wir jetzt gerade haben, ist nicht das, worum es Gott in Wirklichkeit geht. Das ist nur so eine Zwischenphase. und wir wollen uns das mal genauer anschauen, wie es am Anfang losging. Da heißt es in 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan. Gott schafft die Menschen als Einheit am Anfang. Also er sagt, Gott schuf den Menschen, heißt es. Er schuf den Menschen in zweifacher Ausführung als Mann und Frau. Aber am Anfang ist da was Unteilbares, was Ungespaltenes. Die Menschheit, wie Gott sie geschaffen hat am Anfang, ist eins in sich. Also Gott hat nicht am Anfang Völker geschaffen, Bewegungen, Aufsplittungen, irgendwelche unterschiedlichen Fraktionen, sondern Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Es gibt nur eine Unterscheidung, die am Anfang da ist, und das ist die des Geschlechts zwischen Mann und Frau. Es gibt sonst keine weitere Differenzierung und Unterscheidung zwischen den Menschen, die Gott geschaffen hat am Anfang. Keine unterschiedlichen Familien, keine unterschiedlichen Stämme oder so, sondern es war eine Einheit. Die Menschheit, ja, ist auch nicht so schwer, wenn es nur zwei sind. Das wäre alles andere wäre kompliziert gewesen bei zwei Personen. Aber da merkt man trotzdem schon mal einen Ansatz, was Gott in die Menschheit hineingelegt hat. Sie erhalten den Auftrag, sich zu vermehren, aber nicht, sich später gemäß ihrer Sippen und Familien zu separieren oder so. Also der Auftrag ist einfach nur, vermehrt euch, füllt die Erde. Die Bibel beschreibt die ganze Menschheit im Grunde als eine einzige große Familie. Also das muss man sich bewusst machen, die Menschheit, auch die Geschichte der Menschheit, ist einfach nur eine Familiengeschichte. Alles wird zurückgeführt auf Adam und Eva, beziehungsweise nach der Sintflut dann auf die Familie von Noah. Deswegen, wenn wir also eigentlich die Geschichte der Völker und der Nationen anschauen, dann schauen wir uns eine Familiengeschichte an. Aus Gottes Perspektive und so wie er die ganze Menschheit geschaffen hat, handelt es sich einfach nur um Brüder und Schwestern in der sonst wie vierten Generation mittlerweile. Genau, es wurde von den zwei selben Eltern, von zwei Elternteilen kommt das alles her. Das ist erstmal die Basis, die die Bibel so legt, so vom Grundverständnis her. Und auf dieser Basis entwickelt sich dann alles, was man zum Thema Völker und Nationen in der Bibel finden kann. Die Menschheit besteht also laut Schöpfungsbericht aus biologischen Brüdern und Schwestern. Das ist die Menschheit. Kann man sich heute kaum vorstellen, aber das ist die Blickrichtung der gesamten Bibel. Das zieht sich durch. Dann kommt es nach dem Sündenfall, ich denke, die meisten kennen so ein bisschen die groben Punkte in dem Ganzen, es kommt zum Sündenfall und dann kommt es zum ersten Mal zu einer Aufteilung der Menschheit in zwei Gruppen. Zunächst war es ja so, Adam und Eva haben Nachkommen gekriegt, die Menschheit hat sich ausgebreitet, die ersten zwei Brüder waren Kain und Abel, Kain hat schon in der zweiten Generation der Menschheit seinen Bruder erschlagen, seinen Bruder Abel. Und das ist so ein bisschen der Urkonflikt zwischen menschlichen Brüdern. Und der hat sich jetzt in der Geschichte einfach nur bis heute immer und immer wiederholt. Zwischen einzelnen Menschen, auch zwischen ganzen Völkern. Dass ein Bruder den anderen versucht umzubringen und loszuwerden. Und das ist so der Urkonflikt, der eigentlich in der zweiten Generation schon losgeht. Zwischen diesen zwei Brüdern, den Kindern, den Söhnen von Adam und Eva. Dann haben Adam und Eva noch einen weiteren Sohn bekommen, der hieß Seth. Und hier kommt es jetzt zu so einer ersten Differenzierung und Einteilung der Menschheit durch Gott. Wenn ihr die Bibel lest, 1. Mose 4 und 5, da findet ihr zwei Stammbäume, einmal die Nachfahren von Kain und dann die Nachfahren von Seth. Im Grunde zwei Völker, so scheint es hier. Interessant ist aber, wenn man sich einfach mal reindenkt in diese ganze Geschichte und was die Bibel dort schreibt, was Gott, glaube ich, auch für eine Intention hat in dem Ganzen. Es geht eigentlich gar nicht, überhaupt nicht um Stammbäume oder eine ethnische Einteilung zwischen Kain und Seth. Wäre auch ziemlich aussichtslos bei zwei Brüdern. Ja, wenn das Völker sind, dann sind ich und meine zwei Brüder, die ich noch habe, auch jeder für sich ein eigenes Volk. Also das heißt, die zwei Stammbäume, die beschreiben eigentlich hier nicht unterschiedliche Völker und ethnische Gruppen oder so, sondern das, was Gott von Anfang an interessiert und wie er die Welt aufteilt, sind die, die ihm folgen und die, die ihm nicht folgen. Die, die auf ihn hören und die, die nicht auf ihn hören. Die, denen er wichtig ist und die, denen er nicht wichtig ist. Und das unterscheidet sich schon am Anfang zwischen Kain und zwischen Seth und den ihren Nachfahren. Seth und Kain, die wurden sozusagen zu Vätern zweier unterschiedlicher geistlicher Wege. Dem Weg mit Gott und dem Weg ohne Gott. Und eigentlich, wenn ich die Bibel richtig verstehe, hat sich aus Gottes Sicht bis heute daran nicht allzu viel geändert. Wenn er auf diese Welt schaut, dann sind das die zwei Hauptkategorien, die ihm wichtig sind und die ihm sofort auffallen. Das sind nämlich diejenigen, die seine Kinder sind und die ihm nachfolgen und diejenigen, die es nicht sind. Das sind die beiden großen Kategorien, die Gott interessiert, die Gott interessieren. Und vom Himmel her besteht die Welt zuallererst aus diesen beiden Völkern, ja, um es mal so zu nennen. Das ist aus geistlicher Sicht, finde ich, riskant, die nationale Zugehörigkeit und die nationale Identität zu Lasten dieser beiden geistlichen Kategorien überzubewerten. Also wenn mir die Frage der nationalen Zugehörigkeit wichtiger ist als diese Frage, bewege ich mich auf kritischem Boden. Einfach, was die Bibel so sagt. Ja? Weil dann bewerte ich eine Differenzierung, eine Kategorie von Menschsein höher als eine andere, die Gott eigentlich wichtig ist. Diese Zweiteilung der Menschheit, die zieht sich durch die gesamte Bibel bis zur Offenbarung, also bis zum letzten Buch. Da geht es, finde ich, im Kern geht es um die Frage der Anbetung. Wem gilt unsere Anbetung? Wen beten wir als Menschen an? Und das sind eigentlich so diese zwei Typen von Mensch, die die Bibel beschreibt, von der ersten bis zur letzten Seite. Völker ist der falsche Begriff, aber so die zwei Arten von Mensch. Ja. Diese Frage, die wird in der gesamten Bibel höher bewertet als sämtliche andere Unterscheidungskriterien, die es zwischen Menschen gibt, wie Geschlecht, Nationalität, Alter, Zugehörigkeit zu sonst was. Also das sind alles Kategorien, die dem untergeordnet sind. Und da finde ich in der Bibel nichts anderes. Die Zweiteilung zwischen Kains und Seths Nachkommen ist im Übrigen noch keine, also das habe ich schon gesagt, noch keine echte Klassifizierung in Volksgruppen, weil die waren Brüder. Da gab es sonst keine ethnischen Unterschiede, keine sprachlichen Unterschiede. Die haben alle die gleiche Sprache gesprochen. Also im Grunde bestand die Menschheit von Anfang an einfach aus einer einzigen riesigen Familie. Irgendwann kam es dann zur Sintflut und die Menschheit wurde nochmal so resettet, kann man sagen. Also alles wurde nochmal zurückgesetzt auf eine einzige kleine Familie, ist zusammengeschrumpft auf Noah und seine Söhne und deren Frauen. Da ging es im Grunde nochmal von vorne los. Deren Nachfahren werden dann in 1. Mose 10 zum ersten Mal mit Völkernamen bezeichnet. Also da gibt es dann einen Stammbaum und da tauchen zum ersten Mal die Namen von Völkern auf, wie zum Beispiel Kanaaniter, Philister, Jebusiter, Amoriter und vieles mehr. Und noch bevor all diese Völker eigentlich so richtig in Fahrt kamen und entstanden sind und sich ausgebreitet haben, kommt es zu einem weltbewegenden Ereignis unter den Nachfahren Noahs. Dieses Ereignis ist so eine Zäsur bei der ganzen Geschichte der Völker und der Nationen. Und zwar beginnt es damit, dass einige Generationen nach Noah haben die Leute angefangen, eine Stadt zu bauen im heutigen Irak, Babylon. Die haben dort haben sich vorgenommen, eine Stadt zu bauen und einen riesigen Turm. Und der hatte folgenden Zweck, und ich lese mal diesen Text. 1. Mose 11, Verse 1 und Vers 4 lese ich. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und sie sprachen: Wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Das ist spannend. Also die Sorge dieser Menschen damals war, dass sie die Einheit verlieren. Das ist interessant. Also die haben Angst gehabt, sich zu zerstreuen auf der ganzen Erde. Es war so, wie es hier beschrieben wird, alle haben eine Sprache gesprochen, die waren alle irgendwie noch beisammen, aber wahrscheinlich hat es angefangen, sich aufzudröseln und sie wollten sich einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Die Stadt und der Turm, was sie bauen wollten, sollte das einende Zentrum der Menschheit werden. Nicht mehr Gott, sondern Babylon sollte zum einenden Zentrum der gesamten damaligen Menschheit werden. Also nicht mehr Gott, sondern ihre eigene Baukunst, könnte man sagen. Nicht mehr Gott, sondern das, was sie selbst schaffen. Nicht mehr das, was Gott geschaffen hat, sondern das, was sie schaffen. Nicht mehr die Zugehörigkeit zu Gott, sondern die Zugehörigkeit zu einer Stadt und zu diesem Turm. Und was hier passiert, ist eigentlich die Entstehung von Einheit außerhalb von Gott. Also Einheit ohne Gott. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Es gibt eine Einheit zum Guten und es gibt eine Einheit zum Bösen. Das ist das Verheerende. Einheit hat immer Kraft. Jesus hat gesagt, ein Reich, was mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Aber wenn es eins ist, dann kann es bestehen. Sowohl im Guten als auch im Schlechten ist es so. Und das hat Gott hier ganz offensichtlich durchschaut. Möglicherweise war die Errichtung des Turms auch so eine Vorsorgemaßnahme. Die haben ja vorher die Sintflut erlebt, ja, wie plötzlich die ganze Erde mit Wasser bedeckt war. Und vielleicht, das ist einfach nur so ein Gedanke, auch so ein Stück weit sich außer der Reichweite von Gott zu bewegen, indem man einen Turm hat, wo dann seine Sintflut nicht wieder ran kann, falls er doch mal wieder eine schickt oder so. Also auf jeden Fall merkt man, es ist der Versuch da, sich zu einen, aber ohne dass Gott hier eine Rolle spielt. Das Zentrum der Menschheit sollte ein selbsterbauter Turm, eine selbsterbaute Stadt sein. Und jetzt kommt Gottes Reaktion darauf. Vers 6 bis 9. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprachen nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Gott zerstört Einheit an der Stelle. Das ist vielleicht auch ein überraschender Gedanke, dass Gott sowas mitunter tut. Anscheinend ist die Kraft der Einheit so groß, dass Gott sich manchmal entscheidet, sie bestimmten Leuten, Gruppen oder Bewegungen wieder aus der Hand zu nehmen und dort eine Bremse reinzuhauen, weil der Schaden sonst zu groß wird, wenn sich die falschen Leute in den falschen Zielen eins werden. Und das ist auch einfach nochmal eine spannende Feststellung, dass Gott mitunter sowas tut, dass er Einheit zerstört, die sich um die falschen Dinge herum aufbaut. Gott schafft hier verschiedene Völker, die sich maßgeblich durch die Sprache unterscheiden. Und er tut es als Antwort auf ihre gottlose Suche nach Einheit ohne ihn. Also Gott haute die Bremse rein, um den Schaden einer auf sich selbst konzentrierten Menschheit zu begrenzen. Gott haut die Bremse rein, um den Schaden einer auf sich selbst konzentrierten Menschheit zu begrenzen. Deswegen schafft Gott Völker. Deswegen zerstreut Gott die Menschheit über die ganze Erde und gibt ihnen verschiedene Sprachen, dass sie erstmal miteinander nicht mehr so viel anfangen können wie vorher. Die Entstehung der Völker wird von der Bibel zuerst mal nicht als freudiger Akt von Gottes Kreativität und Vielfalt beschrieben, sondern als Notlösung für eine gefallene Welt. Das ist erstmal, finde ich, so eine spannende Grundvoraussetzung, die die Bibel hier legt. Also, dass es überhaupt Völker und Nationen unter uns gibt, ist eine Notlösung für eine gefallene Welt. Das ist wie so ungefähr, wenn Eltern ihre Kinder erstmal in verschiedene Räume stecken, weil es zusammen gerade nicht geht. Und weil die zusammen sich so viel Unsinn ausdenken, dass man die Kinder erstmal in unterschiedliche Räume steckt. Das ist doch niemals das ursprüngliche Ziel von Eltern, Kinder in die Welt zu setzen, damit sie isoliert voneinander aufwachsen, jeder sein eigenes Ding macht und die sich gegenseitig nicht verstehen. Aber es gibt Situationen, wo es das geringere Übel ist, Familien zu trennen und Geschwister voreinander zu schützen, weil sie ein zerstörerisches Potenzial entwickeln. Und das ist eigentlich das, was hier passiert, als Gott die Völker schafft. Dieses Szenario führt die Bibel als Existenzgrund der verschiedenen Völker an. Das ist sehr spannend. Gott schickt die Geschwister in die verschiedenen Räume und er tut es durch Sprache und geografische Verteilung auf der ganzen Erde. Dass jeder an eine andere Stelle geschickt wird und die sich gegenseitig nicht verstehen. Und wir müssen uns das bewusst machen, dass die Existenz vieler verschiedener Völker nicht Gottes ursprünglicher Plan für die Menschheit war. Vielleicht ist der Gedanke neu und ungewohnt und vielleicht reibt man sich damit auch. Und ich werde das gleich nochmal so ein bisschen auflösen, weil man fragt sich dann, wie die restliche Geschichte der Bibel da irgendwie reinpasst. Aber es ist eine Notlösung, die ihre Berechtigung nur für diese gefallene Welt jetzt hat. Das war eine Reaktion auf Sünde und nicht Gottes ursprünglicher Plan. Vom ursprünglichen Plan Gottes her gedacht, sind die Völker ein Schaden und kein Gewinn. Weil da nämlich eine Spaltung stattgefunden hat in dieser Familiengeschichte, die Gott eigentlich geschaffen hat. Da ist was gespalten, was ursprünglich mal zusammengehört hat. Also die Geschichte der Nation ist die Geschichte einer zerstörten Familie. Ja, oder vielleicht können wir die Fragen nachher, kannst du es dir merken? Dann vielleicht beantworte ich das dann eh noch und dann im Anschluss, ja, oder mach dir eine Notiz. Mach dir eine Notiz. Also das müssen wir im Kopf erstmal so als Grundlage zurechtrütteln, wenn wir als Christen uns mit Weltpolitik beschäftigen. Dass wir erstmal einfach so diese Grundlagen wirklich festmachen in uns, dass wir wissen, wo will Gott eigentlich hin? Was ist Gottes eigentliche Intention? So, aber dann wird es außerordentlich spannend, wie Gott diesen Misserfolg von Babel, sage ich mal, diesen Misserfolg von Babylon in seinen Plan einfach mit einbaut. Und hier kommen wir zu einer Eigenschaft von Gott, die ist, finde ich, eines der größten Geheimnisse der Welt. Wie Gott die Dinge, die eigentlich total daneben gelaufen sind, wie er die Sachen noch nimmt und noch einbaut in seinen Heilsplan und die noch fruchtbar macht. Also das ist was wir auch im eigenen Leben erleben, wenn wir uns Gott hingeben mit unserer eigenen Lebensgeschichte, und das ist das, was die ganze Welt erlebt, über die Jahrtausende hinweg, dass Gott den Zerbruch und das ganze Kaputte noch nimmt und daraus noch was Sinnvolles macht. Gott baut sogar die Ergebnisse der Sünde in seinen Heilsplan mit ein. Das ist verrückt, wie er das hinkriegt. Der nutzt menschliches Versagen als Werkstoff für den Bau seines Reiches. Andauernd. Und das ist so ein Grundprinzip der Heilsgeschichte, wie er das macht. Und jetzt will ich einfach an der Stelle nochmal so einen kleinen Ausblick geben über das, was uns in den nächsten 2 Wochen dann noch beschäftigen wird. Gott reagiert auf die Gottlosigkeit mit der Verwirrung der Sprachen am Anfang, aber statt das einfach als blöden Misserfolg der Geschichte irgendwie abzutun, baut Gott genau diese Völker dann noch mit ein in seinen Plan. Und er erwählt ausgerechnet wiederum ein Volk, um seinen Heilsplan mit der Welt voranzubringen. Also er hätte auch sagen können, durch ein Volk nur gerade nicht. Also weil das ist nicht das, was ich geplant hatte. Er hätte es irgendwie ganz anders lösen können, mit sich andere Leute irgendwie sammeln, ich weiß nicht wie. Aber normalerweise müsste man meinen, die Geschichte mit den Völkern, das war ein Misserfolg der Menschheit. Aber jetzt nimmt er ausgerechnet ein Volk und macht daraus was. Und da werden wir in den nächsten Wochen nochmal mehr drauf eingehen, weil das ist ein Grundprinzip, was immer wieder auftaucht in der Bibel, dass er das so tut. Er tut es eben gerade ausgerechnet durch ein Volk. Er adelt auch noch das, was eigentlich gerade kaputt gegangen ist. Und macht was draus. Und diese Eigenschaft Gottes, die geht so weit, dass ganz am Ende, wenn Gott seine neue Welt schaffen wird, und jetzt springe ich nochmal kurz zum letzten Abschnitt, was ich vorhin in dieser Gleichung aufgeschrieben habe hier mit dem neuen Jerusalem. Und dort stellt Gott nicht einfach nur den Garten Eden wieder her. Also Gott stellt nicht einfach nur das wieder her, was mal ganz am Anfang war. Es endet nicht in einem Garten mit einer einzigen Familie, die sich wieder gut versteht und Happy End. Alles ist wieder gut, eine romantische Familie im Garten. Sondern er schafft statt einem Garten eine Stadt, das neue Jerusalem, und in dieser Stadt kommen die Schätze aller Nationen zusammen, dort kommen die Völker zusammen. Das heißt, das, was in Babylon passiert ist, was wir Menschen verbockt haben, das baut Gott noch mit ein bis zum Ende, wo am Ende seine neue Welt aus einer Stadt und aus Völkern besteht. Und das ist was man eigentlich kaum fassen kann, wie er das hinkriegt. Ich zeige euch das hier, Offenbarung 21, da heißt es: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und dann einige Verse später: Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, also im Licht dieser Stadt, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Am Ende steht eine Stadt und eine geheiligte Vielfalt aller Nationen, aller Völker. So ist unser Gott und so agiert er auch in unserem Leben. Das ist faszinierend. Das ist eine der faszinierendsten Eigenschaften überhaupt von ihm, finde ich. Und so, auch nur so versteht man jetzt diese Mathe-Gleichung. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Mathe, aber das macht Sinn für mich. Nämlich, dass er wirklich all diese Etappen, all diese Schritte auf dem Weg der Weltgeschichte addiert. Also die Summe des Ganzen wird seine neue Welt sein. Wird das sein, was er am Ende schaffen wird. Natürlich in einer absolut geheiligten und wiederhergestellten und versöhnten und geheilten Form. Wie er das dann wieder machen wird. So ist Gott. Und an der Stelle, wenn man sich jetzt aber mit dieser Geschichte auseinandersetzt, also dass Gott ursprünglich keine Völker wollte, aber dann doch Völker mit einbaut in seinen Plan und irgendwie noch was draus macht, da kann man von zwei Seiten gehörig vom Pferd fallen. Also das Erste wäre, dass ich jetzt schlussfolgere, also ich kann einerseits sagen, die verschiedenen Völker auf dieser Welt sind völlig bedeutungslos und haben keinen eigenen Wert. Also es geht nur um einzelne Menschen, die sich für Gott oder gegen Gott entscheiden. Israel, Deutschland, USA, China, alles völlig überflüssig. Kann man sich sparen, sich darüber weiter Gedanken zu machen. Hier ist es wichtig zu beachten, dass Gott den Weg der Trennung der Menschheit ja selber mitgeht. Also er klingt sich da nicht aus, sondern er ist drin in diesen ganzen Prozessen. Soweit, dass er eben die Völker in ihren Eigenheiten gebraucht und ihnen sogar eine Identität und eine Berufung zuspricht. Also in dieser neuen Welt, die Gott schaffen wird, werden die Schätze der Nationen zusammengebracht werden. Das heißt, das sind Eigenheiten der verschiedenen Völker, die einen göttlichen Wert haben, auch einen ewigen Wert haben. Also das geht so weit, ja, dass es halt in Offenbarung 21 heißt, die Könige, das ist auch was Gott überhaupt nicht wollte, von Anfang an, dass es Könige gibt, gab es dann trotzdem, dann hat er sogar noch die Könige ausgesucht, damit es wenigstens ein paar Gute sind, wenn schon Könige. Also die Könige und die Völker, die bringen ihre Schätze in diese neue Stadt, in dieses neue Jerusalem. Das heißt, Gott hat Schätze in die Nation hineingelegt, die einen ewigen Wert haben und die entdeckt werden wollen. Wie viele Schätze haben wir bisher entdeckt? Also in den Ländern, in Israel, in Saudi-Arabien, in USA, in Korea, in was weiß ich wo, in Ägypten. Also welche ewigen Schätze liegen dort verborgen in den verschiedenen Nationen, in den verschiedenen Völkern und ethnischen Gruppen dieser Welt, die dann am Ende in Gottes neuem Reich dort zusammenkommen werden und dort wie Siegestrophäen hineingetragen werden in diese neue Stadt. Schätze, die im Himmel mal sichtbar werden. Auf der anderen Seite könnte ich vom Pferd fallen, indem ich sage, die Nationen mit ihren Sprachen und Territorien und ihren mit der ganzen Ordnung und dem Gefüge, wie das jetzt auf der Welt gerade ist, ist eine gottgegebene Ordnung, die nicht angetastet werden darf. Es ist absolut wichtig, dass da alles nach Plan läuft und die Sache der nationalen Identität ist an oberster Stelle anzubinden, weil hier ist eine göttliche Ordnung, die auf keinen Fall aus den Fugen geraten darf. Also man könnte dann Nationalismus als einen Weg der Treue gegenüber Gottes Ordnungen verstehen. Wenn ich das verteidige sozusagen, also das Recht und die Ordnung meiner Nation, dann tue ich Gott damit noch einen Gefallen. Und hier sollte man sehr aufmerksam die Bibel lesen und versuchen zu verstehen, worum es Gott wirklich geht. Worum es Gott wirklich in der Tiefe geht, wenn er sich mit den Völkern einlässt. Die Nationen haben aus der Sicht der Bibel, so wie ich es verstehe, keinen eigenen Wert aufgrund ihrer bloßen Existenz, sondern einzig und allein wegen dem, was Gott in seiner Gnade daraus macht. Die Völker, die wir jetzt haben, die Nationen, die wir auf dieser Erde finden, haben aus der Sicht der Bibel keinen eigenen Wert aufgrund ihrer bloßen Existenz, sondern einzig und allein wegen dem, was Gott in seiner Gnade daraus macht. Aus diesen Völkern. Gott geht den Weg dieser Zerspaltung dieser Menschheitsfamilie, den geht er mit in seiner Gnade und macht noch was draus. Und jetzt möchte ich einen spannenden Vergleich bringen. Ich glaube, Gott geht den Weg, das ist wie eine Scheidung, die eigentlich wie Mann und Frau eine Ehe scheiden. Genauso ist eigentlich die Menschheit geschieden in verschiedene Völker und in verschiedene Nationen. Und Gott geht den Weg der Scheidung der Menschheit, also der Völker, genauso mit, wie er den Weg der Scheidung einer Ehe mitgeht. Und hier sind vielleicht jetzt einige überrascht, aber ich möchte mal kurz einen Exkurs machen in Matthäus 19. Dort wird Jesus gefragt, ob sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen darf. So wie Mose das erlaubt hat. Das ist auch schon mal für viele Christen eine interessante Feststellung, dass Mose das erlaubt hat, ja? Einen Scheidebrief zu geben und seine Frau zu entlassen. Und Jesus wird gefragt, die wollen ihn in eine Falle locken oder haben auch ein echtes Interesse wahrscheinlich, darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Und hier gibt Jesus eine absolut spannende Antwort, die man, finde ich, exakt genauso in der Logik und in der Argumentation auf die Frage der Völker und Nationen beziehen kann. Ich lese es mal vor, Matthäus 19, Verse 3 bis 9. Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Und dann ab Vers 7, sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Das ist auch schon mal interessant, als ob er es geboten hätte, dass man das machen müsste oder so. Jesus antwortet, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Also die Logik von Jesus, seine Argumentation ist hier die, er sagt, ja, wegen der Härte eurer Herzen ist es in dieser Zeit eine Tatsache, dass Männer sich von Frauen scheiden lassen. Und Mose wusste das auch. Ja, einfach weil wir gefallene Herzen haben als Menschen. Wegen der Härte unserer Herzen. Und Gott lässt sich sogar dazu hinreißen, hier anscheinend, dass er das durch Mose irgendwie erlaubt. Also zumindest steht es in der Bibel drin. Ja? Also 5. Mose 24, Vers 1 ist ein bisschen überraschend, wenn man das so liest. Gott geht den Weg der Scheidung und der Wiederheirat in gewisser Weise mit dieser gefallenen Welt mit. Und er macht am Ende trotzdem noch was draus, aus den Menschen. Aber jetzt kommt's, er tut dies nicht, weil es sein Wille wäre und weil er es gut findet, sondern wegen der Härte unserer menschlichen Herzen. Eine Ehescheidung könnte, so, also wenn man hier diesen Text so mal wirklich auf sich wirken lässt, eine Ehescheidung könnte in manchen Fällen vielleicht sogar der geringere Schaden sein, als die verhärteten Herzen länger aufeinander loszulassen, so scheint es fast. Aber es war nie Gottes Plan. Jesus sagt hier von Anfang an, aber ist es nicht so gewesen. Vers 8. Also das ist erstmal Jesus seine Argumentation. Er führt zurück auf den Anfang. Das ist ja wo manch einer dann sagt, komm mir nicht hier mit der Schöpfungsgeschichte, wir leben jetzt in der Welt, wie sie ist, wir sind nun mal nicht Adam und Eva und so. Aber das ist genau das, was Jesus macht. Er sagt, denkt an den Anfang, da seht ihr, was Gott eigentlich gewollt hat. Das ist die höhere Wahrheit, letztendlich in dem Ganzen, was Gott von Anfang an wollte. Jesus verweist auf die Schöpfung und sagt den Leuten, das, was Gott bei der Schöpfung geschaffen und geordnet hat, das ist sein eigentlicher Wille. Nämlich, dass Mann und Frau zusammengehören und eins sind. Dort werden seine eigentlichen Ziele und Ordnungen sichtbar. Jesus gibt zu, dass die Dinge heute wegen unserer gefallenen Herzen ein bisschen anders laufen und Gott sogar in seiner Gnade diesen Weg mitgeht. Selbst durch Gebote, die durch Mose hier erlassen wurden. Aber er appelliert hier an die Leute, sich an der ursprünglichen Schöpfungsordnung zu orientieren. Trotz allem. Trotz allem sich an dem zu orientieren, was Gott ursprünglich mal wollte. Und er sagt, dass das der höhere Weg ist. So, und diese Argumentation, die finde ich jetzt absolut spannend, wenn man die auf andere Bereiche überträgt, wie zum Beispiel die Frage der Nationen, die Frage der Völker, der Identität, der nationalen Identität und so. Man könnte hier genauso dieselbe Argumentation anwenden. Ja, wir haben heute viele verschiedene Völker und Nationen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen, ihr Lieben. Vers 8. Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, also die Menschen, sie von Anfang an mit einer Sprache und an einem Ort geschaffen hat? So könnte man hier Jesus antworten lassen, nach Vers 4, frei übersetzt. dann könnten die Pharisäer sagen, ja, aber warum gibt es denn dann trotzdem die verschiedenen Völker und die verschiedenen Kulturen und so? Und dann könnte Jesus wieder sagen mit Vers 8, Gott hat sie um eure Herzenshärtigkeit willen geschaffen, um den Schaden falscher Einheit zu begrenzen. Ich sage euch aber, dass wer auch immer andere Völker verachtet und den Untergang anderer Völker in Kauf nimmt, ein Brudermord begeht, genauso wie Kain es am Anfang getan hat. So könnte man vielleicht die Logik und die Argumentation, die Jesus hier auf die Ehe anwendet, vielleicht auch auf die Frage der Nation anwenden. So erscheint es mir zumindest, denn es ist dieselbe Logik dahinter. Jesus verweist auf den Anfang und er sagt, wisst ihr nicht, was am Anfang mal gewesen ist? Von Anfang an aber war es nicht so. Jetzt ist es zwar so, okay, Gott geht den Weg mit, aber es gibt eine höhere Wahrheit in dem Ganzen, die über dem steht, was wir jetzt gerade erleben. Und das ist tatsächlich Jesus seine Blickrichtung, immer wieder. Die wird deutlich an dem, was er sagt und was er tut. Jesus hat von Anfang an die Rettung der gesamten Menschheit im Blick. Durchweg. Ihm geht es um die Rettung der gesamten Welt und die Rettung aller Völker. Über die besondere Rolle Israels, da werden wir nächste Woche nochmal drüber reden. Aber Jesus ging es immer um alle Nationen. Auch in seinem Plan mit Israel, durch Israel hindurch, ging es ihm auch wieder um alle Nationen. Da werden wir nächste Woche nochmal drauf eingehen. Er selbst, Jesus selbst, hat sich als derjenige verstanden, der für alle Völker gekommen ist, um sie zu retten und zu einen. Gibt es viele, viele Beispiele auch zwischen den Zeilen und indirekt, wo Jesus eigentlich immer wieder diese Botschaft bringt. Das ist sehr spannend, sich mal mit den Details des Neuen Testaments dazu beschäftigen. Zum Beispiel auch die Feste, die jüdischen Feste, was Jesus dort so losgelassen hat. Also zum Beispiel das Laubhüttenfest, Sukkot, war eins der Feste, wo alle männlichen Juden nach Jerusalem reisen mussten. Und dort gab es am letzten Tag dieses Festes gab es zwei Zeremonien, die dort stattfanden. Zum einen haben die Menschen sind mit Fackeln in den Händen um den Tempel herum marschiert und haben die dann am Tempel befestigt, an den Mauern, als Zeichen dafür, dass der Messias, der mal kommen wird, ein Licht für die Ungläubigen sein wird. Und dann gab es noch eine zweite Zeremonie, da hat der Priester Wasser vom Teich Siloa in den Tempel getragen. Symbolisch dafür, dass wenn der Messias kommt, die ganze Erde, die ganze Welt mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt werden wird. Also es bezieht sich alles auf alttestamentliche Texte, Jesaja 49, Vers 6 zum Beispiel. Ne? Jesaja 11, Vers 9 meine ich. Und als Jesus dann in Jerusalem war und dieses Laubhüttenfest stattfand, Sukkot, und die, am letzten Tag der Feierlichkeiten sagt Jesus, also wo diese Aktion mit dem Wasser dort war, sagt Jesus, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und am nächsten Morgen, als die Fackeln noch brannten dort am Tempel, sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, durch mich wird die Welt, werden die Völker die Erkenntnis Gottes bekommen. Ich bin derjenige, durch den letztendlich die Nationen und die Völker erreicht werden. Und das findet man immer und immer wieder im Neuen Testament bei dem, was Jesus sagt. Er hat eine Perspektive für alle Völker und für die ganze Welt. Jesus, sein Weg zum Kreuz war eigentlich eine Offenbarung dessen, dass er für die ganze Welt gekommen ist, für die Völker. Er kommt nach Jerusalem, kurz bevor er hingerichtet wird und treibt dort die Händler aus dem Tempel raus und zitiert dort Jesaja 56, Vers 7, wo es heißt, denn mein Haus soll ein Gebetshaus für die Völker werden, für alle Völker. Und erinnert die Juden daran, wozu eigentlich dieses Haus berufen ist, ein Gebetshaus für alle Nationen. Dann der Mann, der als erstes sozusagen wortwörtlich sein Kreuz auf sich genommen hat, nämlich das Kreuz von Jesus, hat er den Berg hochgetragen, zwangsweise, das war Simon von Kyrene, ein Nordafrikaner aus dem heutigen Libyen. Kyrene ist dort, wo heute Libyen ist, ein Nordafrikaner, der das Kreuz Jesu dort den Berg hochtragt, gezwungen wird, mit auf Golgatha hochzugehen. Am Kreuz hängt Jesus und zitiert einige Verse aus Psalm 22, einige Worte manchmal nur, und erinnert das Volk indirekt an das, was dort steht im Psalm 22. Zum Beispiel, es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren, alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen, denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Das ist das, was schon im Psalm 22 steht. Und das poppt so auf, ja, in dem Moment, wo Jesus anfängt, diesen Psalm zu zitieren. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das, was dort indirekt mit verkündigt wird am Kreuz. Als Jesus gestorben ist, die Ersten, die ihn als Sohn Gottes dort erkennen und anerkennen, ist eine Truppe von römischen Soldaten mitsamt ihrem Hauptmann. Matthäus 27, Vers 54, als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und man hat das Gefühl, Jesus stirbt am Kreuz und mit einem Mal ist der Himmel offen für die Heiden, für die Völker, für die Nation. Die römischen Soldaten bekehren sich schlagartig. Eine ganze Kompanie hier, keine Ahnung, wie viele das waren, kommt zum Glauben, als sie sehen, was dort passiert. Dann kommt es zur Himmelfahrt Jesu und er gibt seinen Jüngern einen letzten großen Auftrag mit auf den Weg. Matthäus 28, die letzten Verse, da heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Hier steht tatsächlich Ethnos, also Nationen, Völker, ethnische Gruppen, die sollen getauft werden, die sollen zu Jüngern gemacht werden. Also nicht nur einzelne Menschen aus den verschiedenen Völkern, sondern am liebsten die Völker selbst. Hier merkt man Gottes Herzschlag, Gottes Perspektive, wenn es nach ihm geht. Also er gibt hier den Jüngern den Auftrag, die Völker, also die Nationen, zu Jüngern zu machen und sie zu lehren, alles zu halten, was Jesus geboten hat. Das ist Gottes Horizont. Also wenn er an Mission denkt, dann am liebsten alle Völker, die Völker als Ganzes, dass die gerettet werden und zu Jüngern werden. Und dann kommt es schließlich zu einem entscheidenden prophetischen Moment in Jerusalem, nämlich zu Pfingsten. Das Pfingstfest, habe ich hier den richtigen, genau, hier, Jerusalem. Aber nicht von damals, sondern von heute. Das Pfingstfest war das jüdische Fest Shavuot. 3. Mose 25, nee, 23 kann man nachlesen, was das Fest, was von Fest war. Das war 50 Tage nach dem Passa. Und das war das Erntefest, wo als Opfer der erste Sommerweizen dargebracht wurde. Und es, weil auch überliefert ist bei den Juden, dass Mose zu der Zeit die Gebote empfangen hat, war das auch ein Gedenkfest daran, dass das Gesetz Gottes zum Volk gekommen ist. Und alle jüdischen Männer waren auch wieder verpflichtet, nach Jerusalem zu kommen, zu diesem Fest. Und Jesus hatte den Jüngern gesagt, sie sollen in Jerusalem warten, bis sie vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und das ist genau zu diesem Fest passiert, als Shavuot war, das Pfingstfest in Jerusalem. 50 Tage nach dem Sabbat des Passafestes, da kommt man auf dem Sonntag raus, Pfingstsonntag in Jerusalem, 120 Leute im Obergemach eines Hauses versammelt, die ersten Jünger, und haben darauf gewartet, dass die Verheißung eintritt, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und das geschah und die Stätte ist erbebt und so ein Brausen und Feuerflammen und alles Mögliche. Und jetzt sind mehrere Zusammenhänge total spannend zwischen diesem Fest und dem, was dort geschehen ist. Zum einen beginnt hier an diesem Tag der neue Bund so richtig, weil bei den Propheten wurde immer wieder gesagt, Gott wird einen neuen Geist in sie hineingeben, ihnen ein neues Herz geben. Ne? Das wird Kennzeichen des neuen Bundes sein. Und sozusagen am Festtag, wo man ans Gesetz denkt, wird der neue, wo Mose das Gesetz empfangen hat, wird hier der neue Bund so richtig in Kraft gesetzt. Zumindest also am Kreuz eigentlich, aber mit dem Geist eigentlich so richtig zur Vollendung gebracht. Das Fest des Gesetzes wird zum Fest des Geistes, hier mitten in der Stadt. Zum anderen bekehren sich gleich nach Petrus seiner Predigt 3000 Leute. Aus dem Fest der Weizenernte wird ein Fest der Menschenernte, kann man sagen. Und das war ja nur der Startpunkt für die Ernte, die dann immer mehr eingeholt wurde unter den Völkern und unter den Nationen. Und dann wird es für unser Thema hier heute Abend richtig spannend, nämlich die Stadt war voller Menschen, die aus verschiedenen Ländern kamen. Das waren zwar Juden, aber die kamen aus unterschiedlichen Gegenden und haben verschiedene Sprachen gesprochen und damit mit der Sprache natürlich auch andere Länder und Völker repräsentiert. Und die kamen dort alle zusammen. Und ein entscheidendes Element dieses Pfingstereignisses war ja nun, dass die Jünger von Gottes wunderbarem Wirken erzählt haben und alle haben sie verstanden in ihrer jeweiligen Sprache. Die Jünger haben geredet und gepredigt und jeder hat sie in seiner Heimatsprache verstanden. Das heißt, die Sprachbarriere wurde in diesem Moment zu Pfingsten komplett außer Kraft gesetzt. Und man könnte hier eine Verbindung herstellen, eigentlich so ein prophetischer Akt eigentlich. An dieser Stelle wurde eigentlich Babel so ein Stück weit rückgängig gemacht. Die Zerstreuung der Völker durch unterschiedliche Sprachen findet an dieser Stelle wieder zusammen, indem plötzlich jeder die Zeugnisse und die Predigt von Jesus versteht, in seiner Heimatsprache und die Sprachbarriere komplett außer Kraft gesetzt wird und die Völker eins werden in Jesus. Also die Verwirrung der Sprachen hat in dem Moment ein Ende, wo Gott selbst kommt und wo Gott selbst in seiner Gemeinde einzieht, durch den Heiligen Geist. Da, wo Gott ist, hört alle Spaltung auf. Da, wo Gott persönlich ist, da hört alle Trennung, alles, was Menschen irgendwie trennt und separatisiert, oder wie weiß ich, das fehlt mir das Wort, das hört auf in dem Moment, wo Gott kommt. Und da, wo Gott ist, wo er regiert, wo sein Herrschaftsbereich ist, da, wo der Heilige Geist einzieht. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist wie eine Anzahlung der zukünftigen Welt. In Gottes Reich wird die Trennung der Menschheit und dieser Familie, der Menschheitsfamilie, ein Ende haben. Und das fängt jetzt schon an, da wo der Heilige Geist sich ausbreitet. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist jetzt schon mitten unter euch. Deshalb entstand die Gemeinde Jesu auch als eine Gemeinde der Einheit aller Nationen und aller Völker. Weil dort schon was greifbar wird von der himmlischen Realität, die mal vollkommen noch kommen wird. Sicherlich, die Christen, die haben dann weiterhin in ihren jeweiligen nationalen Umfeldern gelebt. Aber innerlich lebten sie in einer anderen göttlichen Realität, die für sie viel wichtiger, viel prägender, viel bedeutender war als ihre jeweilige nationale Identität, die sie hatten. Deswegen sagen die Apostel später auch voller Überzeugung solche Sätze wie hier, Galater 3, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Weder Jude noch Grieche und noch alle Trennungen und Spaltungen und Unterscheidungen in der Menschheit haben an der Stelle ein Ende, wo wir Jesus anziehen, wo wir eins werden in Jesus und wo sein Herrschaftsbereich unter uns beginnt. Oder Philipper 3, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Also wir haben eine Staatsbürgerschaft im Himmel, die über dem steht, was wir hier auf der Erde an Staatsbürgerschaften haben können. Hebräer 13, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es geht nicht um unsere Städte und Nationen und Reiche, die es jetzt hier auf dieser Welt gibt. Das verliert sofort an Bedeutung, wo wir eintreten in das Reich Gottes. Wo wir Teil werden von der Gemeinde Jesu. Wir leben da drin zwar, also wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Deswegen wird unsere himmlische Staatsbürgerschaft, dass wir zu ihm gehören, dass wir zu seinem Reich gehören, das bei weitem übertreffen, was irgendeine Nationalität an Bedeutung haben kann auf dieser Welt. Weil nämlich das da ist, was Jesus schon gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. So einfach sagt Jesus das. Johannes 18, Vers 36. Mein Reich ist nun mal nicht von dieser Welt. Was wundert ihr euch, dass ich nicht mit den Methoden dieser Welt kämpfe? Deswegen, wenn wir Christen sind, ist es normalerweise vorauszusetzen, dass wir nicht mit den Methoden dieser Welt kämpfen. Dass wir nicht mit den Methoden unserer jeweiligen Nation vorangehen, sondern mit den Methoden des Himmels. Dass wir auch eine Herzenshaltung haben, die nicht geprägt ist von den Strömungen und Parteien und Dingen dieser Welt, die die Völker trennen und aufputschen, sondern dass wir geprägt und angetrieben sind von unserer himmlischen Identität, die in Jesus ist und die alles übersteigt, was es ja an menschlichen Trennungen gibt. Nationale Interessen sind weit weniger bedeutsam als die Interessen des Reiches Gottes. Da ist das Neue Testament sehr klar. Da gibt es auch keine Ausnahmen im Neuen Testament, so wie ich das verstehe. Deswegen äußert sich Jesus auch fast gar nicht zu politischen Themen. Ist euch das mal aufgefallen? Jesus lässt kaum irgendeinen Kommentar dazu ab. Und es hätte genug politische Themen gegeben zur damaligen Zeit. Mit Kaisern, die sich als Götter verehren lassen oder so als göttliche Wesen, mit Soldaten, mit Militärdiktaturen und Statthaltern, die willkürlich irgendwelche Leute hinrichten. Die Ungerechtigkeit der Justiz und des Staatswesens war in der damaligen Zeit definitiv höher als in unserem Land gerade. Da kann man sich aufregen, wie man will, über Politik und über Politiker. Aber es hätte damals sicherlich noch mehr Anlass gegeben oder mindestens genauso viel wie jetzt, sich zu politischen Themen zu äußern, und Jesus sagt nichts dazu. Kaum. Ja? Ich weiß nicht, ob euch ein Text einfällt, wo Jesus mal richtig politisch vom Leder zieht. Und er tut's nicht. Und das ist wichtig, das zu beachten, weil es ist anscheinend für ihn kein großes Thema. Für ihn waren andere Themen viel wichtiger. Wo er mehr den Eindruck hatte, dass die Dinge mal gesagt werden müssen. Er redet viel mehr über die Heuchelei der Frommen als über die Ungerechtigkeit der Gottlosen. Das sollte einem zu denken geben, wenn man das Neue Testament mal wirklich in aller Härte auf sich wirken lässt als Christ. Also es ist natürlich schon, wenn man die Bibel liest, ist es schon deutlich, dass es eine Notwendigkeit gibt, einen Staat zu führen, zu ordnen, zu regieren. Und Gott hat immer wieder Menschen dazu gebraucht, genau das zu tun. Ja. Ich gebe hier jetzt auch keinen Kommentar dazu ab, was eine sinnvolle Einwanderungspolitik ist oder so. Das ist wichtig, dass ein Staat da kluge und hilfreiche Entscheidungen trifft. Und die, die das tun müssen, die brauchen Gebet. Aber die Bedeutung von Nationen, Sprachen, Staat und Volk, die fängt überall dort an, gehörig zu verschwimmen und an Bedeutung zu verlieren, wo Gottes Reich mit Kraft anbricht. An der Stelle verlieren diese Fragen an Bedeutung. Anders kann ich das vom Neuen Testament her nicht verstehen. Rassismus ist von daher überhaupt nicht kompatibel mit dem Reich Gottes. Da gibt es keine Schnittmenge. Nicht mal im Ansatz. Rassistische Gedanken in uns sind immer ein klares Indiz für die Abwesenheit des Heiligen Geistes. Also da, wo in irgendeiner Weise rassistisches Gedankengut in uns aufkommt, dann sollten wir hellhörig werden, weil das belegt einfach nur die Abwesenheit des Heiligen Geistes in unserer Weltsicht, in unserer Wahrnehmung der gegenwärtigen Lage. Das sollte uns sofort hellhörig machen und augenblicklich in Buße hineinführen. Wenn wir solche Ansätze in uns beobachten, egal gegen wen, egal gegen welche Kategorie von Mensch. Rassismus ist im Kern eine Kombination aus Angst und Stolz. Angst vor dem Fremden, vor dem was fremd ist, und Hochmut gegenüber den anderen. Und das sind wiederum eigentlich, man kann sagen, eigentlich Grundbestandteile von Sünde überhaupt. Das ist das, was uns immer in Sünde führen wird. Wenn wir von Angst regiert werden und wenn wir von Stolz regiert werden. Den Hochmütigen widersteht Gott. Da ist die Bibel sehr klar. Es gibt darauf nur eine biblische Antwort, und das ist tiefgreifende Buße, wo auch immer sich solche Dinge bei uns eingeschlichen haben. Egal gegen wen, egal wo und wie und was und in welcher Intensität. Eine biblische Antwort ist darauf nur Buße, aber nicht Rechtfertigung. Weil das nicht kompatibel ist mit dem, wo Gott hin will mit dieser Welt. Jesus wird in dieser Sache sehr deutlich, ich komme auch gleich zum Schluss, in seiner Endzeitrede, die hat es echt in sich. Zunächst mal einige Verse aus Matthäus 25, da sagt Jesus: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen, und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und dann Vers 46, und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also Jesus sagt, die Nationen werden bei ihm zusammenkommen, wenn er wiederkommen wird. Alle Völker werden versammelt werden, Vers 32. Dann wird in Schaf und Böcke getrennt werden, also das ist ein Bild, ne? Wird aufgeteilt werden, zwei Kategorien, da haben wir sie wieder. Die Kategorien, die am Anfang schon wichtig waren, als die Menschheit sich ausgebreitet hat. Die einen zur ewigen Strafe, die anderen zum ewigen Leben. Und jetzt ist die wichtige Frage, wie wird getrennt? Nach Völkern? Also die Völker kommen dort vor ihm zusammen und Jesus trennt in zwei Kategorien, wird nach Völkern getrennt, also die Freunde Israels auf der einen Seite und die arabischen Staaten auf der anderen Seite oder irgendwie so. Nein, sondern der Schnitt geht durch alle Völker hindurch, durch alle Völker dieser Welt, und das entscheidende Kennzeichen, wonach getrennt wird, ist, wie der einzelne Mensch Jesus begegnet ist und Jesus wiedererkannt hat in anderen Menschen. Das ist jetzt wird es richtig hart, richtig spannend, wie dieser Text weitergeht oder was dazwischen, zwischen diesen Versen, die ich jetzt genannt habe, sich da entfaltet. Ja, also getrennt wird, also das entscheidende Kennzeichen ist, wie der einzelne Mensch Jesus begegnet im anderen Menschen. Er zählt dann hier einiges auf, ihr kennt es wahrscheinlich. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Ausländer und ihr nahmt mich auf. Was, und dann später, ne, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Also die Leute fragen dann, wann habe ich das gemacht? Wann habe ich dir zu essen gegeben und zu trinken gegeben? Jesus sagt, das, was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. Und was hier steht, Fremdling, Ausländer, Xenos, das Wort heißt fremd, ungewohnt, ausländisch. Also ich war Ausländer, ich war ungewohnt für dich und du hast mich aufgenommen. Und was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also wenn man diesen Text hier wörtlich nimmt, ist euch überlassen, ob ihr das macht. Ja. Man kann den vielleicht auch ein bisschen locker irgendwie wegrelativieren. Aber wenn man diesen Text hier wirklich wörtlich nimmt, dann entscheidet unsere Herzenshaltung gegenüber Fremden mit darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und das ist heftig. Das ist das, was Jesus hier sehr frei, sehr klar einfach raushaut. Unsere Herzenshaltung gegenüber Fremden, Angehörigen anderer menschlicher Kategorien, Angehörigen anderer Völker, unsere Herzenshaltung denen gegenüber entscheidet unter anderem mit darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Aus der Sicht des Reiches Gottes ist das keine Lappalie, wie ich die Völker dieser Welt sehe. Das ist nicht zu vernachlässigen, diese Frage. Denn es ist ein Grundherzensbedürfnis von Gott, die Einheit seiner Menschenfamilie irgendwann wiederhergestellt zu sehen. Das ist das, wofür sein Herz brennt. Das ist das, wie er die Welt geschaffen hat. Von Anfang an war es nicht so. Gott hat die Welt anders geschaffen. Er hat sie die Menschheit als Einheit geschaffen. Und es beginnt auf dieser Erde immer mit der Gemeinde Jesu. Die Umsetzung von Gottes Plänen und von seiner Perspektive für die Zukunft, die fängt jetzt an in dem, was seine Kinder sind, was sein Reich ist. Die ihn schon erkannt haben, die sind herausgefordert, das zu leben und das zu ergreifen, was sein Wunsch für die ganze Menschheit ist. Es ist der Auftrag an uns, an die Gemeinde Jesu, genau an dieser Stelle ein Vorreiter zu sein, voranzugehen und so zu leben, dass es weder Jude noch Grieche, weder Frau noch Mann, weder Sklave noch Freier, noch, also auch keine Standesunterschiede, keine die ganzen gesellschaftlichen Unterschiede, die es gibt, dass die aufgehoben sind in der Gemeinde Jesu. Und das ist die spannende Frage, wie gelingt das und wie kommen wir von unserem Herzen her hinterher? Wie kommen wir dahin, dass wir das wirklich wollen, dass wir das wirklich leben und dass wir eine hohe Wertschätzung haben für alle Völker dieser Welt und entdecken wollen, was die Schätze dieser Nationen sind, die Gott dort hineingelegt hat? Ich sollte als Christ vorsichtig sein, diese klaren und ewigen Grundlagen des Reiches Gottes für vergängliche politische Interessen zu opfern. An der Stelle sollte ich sehr zurückhaltend sein, meine politischen Interessen höher zu stellen als diese Grundlagen des Reiches Gottes, auf denen das Reich Gottes nun mal steht. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Achso, hier, das habe ich vorhin schon gesagt, genau. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt und es wird alles an Schönheit und Reichtum und Stärke übertreffen, was wir an irdischen Reichen auf dieser Welt jemals gesehen haben. Das, was Gott schaffen wird, diese Welt, die wird alles in den Schatten stellen, was es jetzt an Nationen und Völkern hier gibt. Und dieses Thema ist aus meiner Sicht wichtig für unsere Zeit, es ist für alle Zeiten wichtig, aber wir leben nun mal jetzt und wir sind auch konfrontiert damit mit einer Polarisierung in der Gesellschaft und auch in den Gemeinden. Aber das Thema ist deshalb so wichtig, weil es eben ein Kennzeichen des Heiligen Geistes ist, Menschen zu vereinen, da wo er kommt. Es ist ein Kennzeichen, dass er Völker eint in der Gemeinde Jesu, in dieser Braut Jesu, in diesem Leib Jesu, dass es dort alles zusammenkommt und dass eine hohe Wertschätzung füreinander ist. Achtet einander höher als euch selbst, steht im Neuen Testament. Wie sieht es praktisch aus, dass wir einen Menschen aus Saudi-Arabien höher achten als uns selbst? Wenn wir schon der Meinung sind, dass Menschen aufgrund ihres Extremismus, egal in welche Richtung, ob links, rechts, islamistisch, was weiß ich was, ja, wenn wir schon der Meinung sind, dass diese Menschen unsere Feinde sind, okay, kann man so sagen, ist von der Bibel her kein Problem, aber Jesus sagt, liebt eure Feinde und achtet einander höher als euch selbst. Und wie sieht es praktisch aus? An dieser Stelle sind wir wirklich herausgefordert und lasst uns die Antwort darauf nicht zu leicht machen und nicht zu plump an dem orientieren, woran sich die ganze Welt orientiert, weil dann werden wir uns immun machen gegen das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn er kommt in unser Leben, wenn er kommt in unsere Gemeinden, dann wird er die Welt auf den Kopf stellen. Und er wird die Grundannahmen, die Grundprinzipien unserer Gesellschaft auf den Kopf stellen. Und die neutestamentlichen Gemeinden, die waren empörend fürs ganze Volk ringsherum, weil die was gelebt haben, was kein Mensch sonst gelebt hat. Weil das plötzlich wurscht war, ob dort Sklaven neben ihren eigenen Herren sitzen und ob dort Frauen, die einen anderen gesellschaftlichen Stand hatten als Männer, dort gemeinsam mit denen sitzen und gemeinsam Reich Gottes repräsentieren und eben auch, ob dort Heiden, die aus den Heidenvölkern kommen oder die Juden, gemeinsam sitzen und eins werden in Jesus. Und das ist eine Revolution für diese Welt, da wo das geschieht. Und dazu sind wir berufen als Gemeinde Jesu. Und nächste Woche und übernächste Woche werden wir noch mal ein bisschen näher drauf schauen, wie sieht es aus mit Israel und den restlichen Nationen? Wie kommt das zusammen und was sind so die Spezifika dieser beiden Kategorien? Und lasst uns da wirklich Gott suchen und ihn fragen, wie können wir rangehen in dieser Zeit? Wie können wir, was können wir für Haltungen einnehmen, wenn wir auf die Völker dieser Welt schauen, wenn wir auf Weltpolitik sehen, wenn wir auf die Politik unseres Landes schauen und auf die gesellschaftlichen Bewegungen und Strömungen, und lasst uns da nicht zu vorschnell uns eins machen mit den falschen Ansichten, die diametral dem entgegenstehen, wo Gott eigentlich hin will. An der Stelle verlaufen wir uns aber volle Kanne. Deswegen lasst uns nach oben schauen, Kolosser 1, Vers 3, glaube ich, schaut nach oben, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, schaut nicht auf das, was auf der Erde ist, sondern schaut nach oben, wo Jesus ist. Von ihm her werden wir eine Perspektive bekommen, die revolutionär ist. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du die Welt auf den Kopf stellst. Und du bist gekommen, um genau das zu tun. Und du bist gekommen, um Heilung und Wiederherstellung zu bringen in eine kaputte Familiengeschichte auf dieser Welt. Jesus, und wir danken dir für deine Größe und für deine Gnade, dass du den ganzen Mist dieser Weltgeschichte mit einbaust in deinen Plan und da noch was Gutes rausholst. Und wir danken dir, dass du das auch in unserem Leben machst und dass du unsere eigene Lebensgeschichte, so verquert wie die auch war, dass du die nimmst und daraus noch was machst, was dich verherrlicht und was dein Reich voranbringt. Ja, und wir wollen das gerne praktisch erleben und sehen, und wir bitten dich, dass du unsere eigene Gesinnung völlig umdrehst, wo wir selber infiltriert sind vom Zeitgeist und von auch niederen menschlichen Herzensbewegungen, auch von der Härte unserer Herzen. Bitten wir dich, dass du uns frei machst, dass wir auf das Höhere schauen, auf das, was du ursprünglich gedacht hast, was du geplant hast, und auf das, was kommen wird. Und dass wir uns nicht durcheinander bringen lassen durch das, was unser Herz manchmal bewegt und antreibt und wo wir gefangen sind in unseren menschlichen Motiven. Ja, ich bitte dich, dass du da mit Erneuerung kommst, dass du deinen Geist über uns aussendest und dass wir in deiner Gemeinde, da wo auch immer wir dazugehören, zu den verschiedenen Teilen deiner Gemeinde, dass wir dort erleben und sehen, wie dein Geist Einheit schafft. Einheit in dir, egal was wir für einen gesellschaftlichen Stand haben und woher wir kommen, aber dass wir auf dich zulaufen und eins werden in dir. Jesus, darum bitten wir von Herzen. Amen.